Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und Batsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade nach dem Länderspiel-Wochenende. Kleine Gesten groß gemacht hat Thomas Wagner, der heute hier ist. Hallo, Thomas.
Schönen guten Tag, lieber Wolf.
Und Timo Schmidtchen, der zum ersten Mal Mallorca besucht hat. Frisch von der Insel.
Frisch.
War zum ersten Mal auf Malle.
Vor
zum allerersten Mal. Wie ist die Stimmung?
Vor allem, Wolf.
Noch geschlossen.
Lemgo. Dieses großartige Handballdorf, also diese Handballstadt, die sind ja alle da in Cala Ratjada, eigentlich immer.
Ratata.
Ja, ich habe schon mit Daniel Stefan da getrunken, da war der Welthandballer. Und der berühmteste Sohn der Stadt war das erste Mal.
War jetzt das erste Mal da und geht hin, wenn alles zu ist.
Ja.
Was hört man? Was tut sich? Also ich kann jetzt nicht mal sagen, was hat sich verändert, weil du wirst ja keine Veränderung feststellen.
Aber. Ja doch, es rumort.
Ja, wo genau warst du? Kann man darüber sprechen?
Zwischen der einen Stadt und der anderen in der Mitte.
Manacor und Cala Ratjada dazwischen.
Ja.
Ist dann ab und zu Cala d'Or zum Meer gefahren.
So ein schönes Landhaus.
Es drängen vorbei, weißt du so. Und sagen sie, schön Finca hatten sie.
Ja.
Finca?
Finco.
Landhaus.
Landhaus.
Landhaus. Will bescheiden wirken hier. Ja,
jetzt kurz mal ernst.
Einem großen Landhaus.
Wie oft wart ihr schon da?
Auf Malle.
Boah. Ja, das ist dann nämlich.
Dafür habe ich zu lange Fußball gespielt, um da nicht in die 50 zu gehen.
Es gab wirklich Zeiten, da war ich jedes Jahr da.
Ja. Mehrmals.
Manchmal auch. Ja, stimmt.
Kann dir aber sagen, ich war das erste Mal da, damals mit meiner Fußballmannschaft. Ich glaube, es war mit Ellingen-Bohnefeld-Straßenhaus, damals Viertligist, haben sogar mal Dritte Liga gespielt. Und für mich war das, ich kam da an, das war 1991, ich habe gedacht, das ist das Paradies. Also das war Wahnsinn.
Für dich war es toll.
Das war wirklich schön.
Alles.
Oberbayern schön.
Hatte alles, was du magst.
Das hatte ich alles, was ich mag.
Eintänzerkultur, ne?
Ja.
Viele Museen und sowas alles.
Höhlen.
Höhlen, tatsächlich, ja.
Cuevas del Drach.
Auf Mallorca ging es natürlich um die...
Nee. Vorher möchte ich einmal kurz wissen, was es mit diesem Schal auf sich hat.
Bin jetzt Fan. Also das ist nicht aus Mallorca, aber das ist der TuS Lindlar.
Ja.
Das ist mein neuer Herzensverein.
Da also, bist du Ehrenmitglied oder Mitglied der Ehrengarde? Oder?
Ich bin kurz davor. Marc Bruch, gestern überragendes Spiel gegen TuS Immekeppel. Wer kennt es nicht?
Ja.
Und 86. Minute ausgewechselt worden. Standing Ovations. Es ist wichtig, dass der Amateurfußball auch seinen Platz bekommt. Und deswegen habe ich heute den TuS Lindlar von 1925. 101 Jahre alt. Ja. Das ist
du hast das Spiel geguckt.
Kreisliga A.
Ja.
Der Drittplatzierte gegen den Drittletzten, wobei die haben sich gut gewehrt, Immekeppel, muss man sagen. Freund von uns spielt da mit, war mit einem anderen Freund da.
Von es uns heißt von dir und deinen drei Persönlichkeiten.
Also nee, ich rede von mir immer gern so im Plural des Majestatis.
Ein Thomas Wagner hat mehrere.
Aus unserem Freundeskreis in Köln haben wir gesagt, komm, wir fahren mal hingucken, hatten wir längst versprochen.
Ja.
War schön kalt, knackig kalt, Sonne geschieden, bisschen Wind. Lindlar, früher sogar mal dritte Liga, Oberliga Nordrhein gespielt, liegt bei Bergisch Gladbach. Und dann war ich am Ende da, ein paar Leute so gequatscht und dann, Glanzparade gucke ich gerne und ich bin absoluter Anhänger von Timo Schmidtchen. Schal mitgegeben, habe ich gedacht, okay, bringe ich heute gerne mit.
Ja.
Ist natürlich. Und Marc Bruch, Freund von mir, früher in Leverkusen A-Jugend gespielt.
Ja.
Ganz feines linkes Füßchen, siehst du immer noch.
Ja.
Und über die Quotientenregel gute Chancen aufzusteigen in die Bezirksliga. Muss man auch mal ganz klar so festhalten.
Klassischer Zehner, oder?
Nee, links, bisschen so fast schon Stürmer gehen. Eiskalt vor der Bude.
Toll. Wo Lebenslang. Warst du, Wolf? Warum hast du es nicht geschaut?
Ich war in Basel.
Gestern?
Das Wochenende war ich am Tegernsee.
Oh, hast du schön, ne? Familie? Ja. Zebra? Zebradecke?
Familie, Zebra und im Zirkus war ich gestern.
Oh, im Zirkus? Was gab's?
Irgendwas? Zirkus Krone.
Zirkus Krone?
Ja, gut. Wirklich, sehr zu empfehlen. Hat großen Spaß gemacht.
Also, deine Töchter begeistert.
Spaß, aber das beeindruckt mich auch, weil es ist so ein Relikt aus der analogen Welt.
Ja.
So, wo es noch keine Handys gab und noch keine Computer und so, sondern wo man sich einfach auf Artisten und Clowns konzentriert hat. Und das beeindruckt mich nach wie vor. Also da sitze ich wie ein kleiner Junge und gucke mit großen Augen.
Seiltänzer auch dabei?
Seiltänzer dabei. Also es ist so spektakulär, weil du denkst, du hast alles gesehen, aber dann kommt immer noch mal was Neues. Eine Akrobatin auf einem Motorrad, Menschen, die sich über so ein Hochseiltrapez quer durch dieses Zelt schwingen. Toll, wirklich, 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 wirklich toll. Und am Freitag war ich in Basel im Jogeli, wo sich die deutsche Fußballnationalmannschaft mit den Schweizern duelliert hat. Das ist ja, man sagt das so lapidar, Testspiel oder gar Freundschaftsspiel, wobei wir schon dann auch festgestellt haben mit zunehmender Spieldauer, so Freundschaftsspiel gibt's nicht. Gibt's mit den Schweizern nicht, das gibt's mit den Österreichern nicht, gibt's mit den Holländern nicht, sondern es geht dann schon auch am Ende ums Ergebnis. Und das war gut so. Und was wir gesehen haben, war ein spektakuläres, höchst unterhaltsames Fußballspiel mit einem überragenden Fuß der Woche.
Jetzt?
Tja, liebe Freunde.
So im Urlaubsmodus.
Da wird aber, da muss jetzt. Ich aber sagen.
Jetzt, ich könnte.
Jetzt. Und los!
Der Fuß der Woche. Und jetzt.
Der Fuß der Woche.
Schwere Geburt, aber Geburt. Flo Wirtz an allen vier Toren beteiligt, zwei vorbereitet, zwei gemacht. Wir haben ein halbes Jahr lang darüber gerätselt, was mit ihm los ist beim FC Liverpool. Wir haben hier mehrheitlich gesagt, gemach. Es kann in der Premier League mitunter ein halbes Jahr dauern, bis sich ein Spieler akklimatisiert hat. Und wir haben immer darauf hingewiesen, dass er zu gut ist, um es nicht zu schaffen in Liverpool. Mittlerweile durchgestartet bei den Reds, auch wenn es in der Liga gar nicht so gut läuft im Moment. International ist es völlig vernünftig. Aber er selbst hat seine Form wiedergefunden und ist dann tatsächlich outstanding und hat in Basel die Sterne vom Himmel gespielt. Deshalb ein würdiger Fuß der Woche.
Aber du hast es richtig gesagt, wir hatten ja häufiger die Diskussion. Dann haben wir ja auch schon gesagt, er kommt in eine Mannschaft, die gefühlt so, jetzt auch noch der Klopp-Ära und dem Titel von Slot über dem Zenit ist. Ja. Salah, Van Dijk und so, die diese Tragödie um Diego Jota verkraften muss. Er hat ziemlich viele in der ersten Hälfte versucht. Er hat auch viele zweite Assists gespielt, die gar nicht erfasst wurden. Und es hieß immer so, der hat
erste Saisonhälfte, meinst du?
Genau. Und er hat aber irgendwie, es war nicht so abzulesen, was er für die Mannschaft auch bringt. Der saß zwischendurch mal auf der Bank. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das hat ihn noch stärker gemacht, weil das war ja neben seiner Kreuzbandverletzung das erste Hindernis, was sich in seiner Karriere so aufgebaut hat.
Ja, es war so das erste sportliche Tal. Also ganz ich würde jetzt auch nach einer Kreuzbandverletzung zurückzukommen, verdient allergrößten Respekt. Das ist so, das ist auch echt für den Kopf schwierig. Aber neues Land, neue Mannschaft, neue Form des Fußballs und dann kommst du da als Hochbegabter hin und sagst dir erstmal, was habe ich denn hier überhaupt für eine Aufgabe? Und das so durchschritten zu haben, hat ihn nochmal zu einem besseren Spieler gemacht. Und also, Freitag hat das gezeigt.
Genau, ist, finde ich, für die deutsche Nationalmannschaft eh unverzichtbar. Ja. Aber wenn er verletzungsfrei bleibt und so wie seine Karriere bisher gelaufen ist, glaube ich, dass der über Jahre zu den 10, 15 besten Spielern auf der Welt gehören wird. Ja.
Also das könnte auch der Superstar der Fußballweltmeisterschaft werden. Also wir haben ja immer gesagt, uns fehlt so in den letzten Jahren oder bei den letzten großen Turnieren, es fehlt so ein ganz großer, weil wir beide wissen es von Fußballweltmeisterschaften, auch von dem Erleben vor Ort. Es kapriziert sich doch viel auf Einzelpersonen. Also Ronaldo, Messi,
Maradona,
Matthäus, Neymar. Also es ist immer, man sagt, Mannschaften hängen an einzelnen Spielern, auch wenn es nicht stimmt. Und trotzdem sind es immer wieder die Schlüsselfiguren, die dann auch für die Erfolge sorgen und die dann auch jetzt, auch in dem digitalen Zeitalter, in dem wir uns aktuell befinden, besonders gewürdigt werden und besondere Wertschätzung erfahren. So, und da, glaube ich, haben wir zum ersten Mal seit längerem die Situation, dass wir mit Flo Wirtz einen Anwärter haben auf so einen Podest.
Also Weltfußballer.
Platz. Nein, gar nicht jetzt Weltfußballer, aber einfach eine herausragende Spielerpersönlichkeit mit herausragenden Fähigkeiten und spektakulären Toren. Weil die machen es ja letztlich aus. Sind wir ehrlich, bei großen Turnieren erfährst du taktisch eigentlich relativ wenig Neues. Sondern du hast immer wieder Einzelpersonen, die sich in den einzelnen Nationen hervortun und dann dieses Turnier prägen. Und ich glaube, dass wir in Flo Wirtz einfach einen Spieler haben, mittlerweile auch eine Spielerpersönlichkeit, die dem gerecht werden kann.
Du hast natürlich, um es einmal ein bisschen abzuschwächen, du hast zum Beispiel die Spanier, die hatten Xavi und Iniesta und Busquets, also die hatten dann mehrere dieses Kalibers.
Ja, ne? ja, genau.
Deshalb wäre es schon ganz gut. Musiala werden wir gleich sicher auch noch drüber reden. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das so reicht, dass der in der Form von vor der Verletzung wird, was sehr, sehr schade ist. Aber Wirtz in der Verfassung, weil er ja auch eine Torgefahr hat, und ich fand die Aussage von Tah, das war der Wirtz, den ich aus Leverkusen kenne, wo ja gefühlt alles von der Hand gegangen ist. Ne? Er ist selbst torgefährlich, er setzt die anderen ein und er hat, glaube ich, nochmal das verfeinert, was er auch schon in der Bundesliga hatte, dass er, der ist ja so ein bissiger Typ, der hat sich ja schon in der Bundesliga nichts gefallen lassen, wenn den mal einer rasiert hat. Und das ist in England nochmal mehr geworden, diese Robustheit. Ne? Ja. Und du musst, du hast das gesagt, um den Bogen zum Beginn zu finden, die Schweiz ist ja unser Lieblingsgegner. Die haben uns ja auch nach den Kriegen, erste Länder Spiele, also die Schweiz, uns immer auch wieder eingeladen in die Weltgemeinschaft. Ja. Aber natürlich hat die Schweiz sich in den letzten Jahren auch einen eigenen Ruf erarbeitet. Immer Viertelfinale, Achtelfinale von großen Turnieren. Ja. Und da 4-3 zu gewinnen, und eigentlich konnte es ja sogar noch höher ausgehen, es war ein hochverdienter Sieg.
Ja.
In der Schweiz, finde ich, ist schon so ein, man hat ja immer so ein bisschen den Vergleich vor 2 Jahren damals gegen Frankreich und die Niederlande gewonnen. Dann kam ja so die Stimmung dafür. Das war schon ein Statement, finde ich schon.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Yakin ja gesagt hat, er würde gerne 11-mal wechseln. Finde ich auch interessant, dass das mittlerweile so, dass man da so ein bisschen vor so Freundschaftsspielen sowas in Gange bringen kann. Also ehrlich gesagt, ab der 65. Minute war das dann natürlich auch viel Schweiz B, ne? Mit vielen Wechseln und das...
Ja, also ich würde es jetzt gar nicht so sehr aufs Ergebnis kaprizieren, weil dann machst du halt nach 65 Minuten einen Schnitt und trotzdem fand ich, war die deutsche Mannschaft auch nach 65 Minuten das eine Tor besser. Und es fällt dann halt spät. Aber ich meinte so, diese Form des Spektakels, die sorgt ja dafür, dass so etwas wie WM-Euphorie entsteht.
Genau.
Und wenn du dich erinnerst, als wir in Katar waren, ne, da waren die großen Persönlichkeiten an Häuserwände, an Hochhauswände geschlagen. Weißt du es noch?
Ja, klar, ich weiß.
Also das waren so Porträts, also so große Porträts. Aber von den deutschen Spielern hast du also in vorderster Linie keinen gesehen. Ja,
genau.
Und in zweiter Linie auf einem Hochhaus, das nicht vorne am Boulevard
Hochhaus
lag.
Hochhaus B.
War Manuel Neuer.
Ja, ja.
So, das war der Superstar. Aber es erzählt sich natürlich bei allem Respekt nicht über die Torhüter, sondern es erzählt sich über die klassischen Spielmacher und über die Torjäger.
Absolut. Also ich finde, das war gut. Ich finde gut, dass wir 4 Tore erzielt haben.
Genau.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben vor einem Jahr oder so immer noch diskutiert, was ist eigentlich mit Gnabry? Ich finde, der spielt seit einem Jahr auf einem überragenden Niveau. Deshalb wäre er, wir werden das ja gleich auch noch sehen, ist er bei mir auch momentan gesetzt. Also es gibt schon ein paar Sachen, die sich weiterentwickelt haben. Obwohl wir auch gesehen haben, dass wir immer noch 3-4 Positionen haben, wo, wenn es ganz weit gehen soll, dann muss da schon noch eine kleine Lösung noch her.
Ja, finde ich auch. Wenn es ganz weit gehen soll, sind 3 Gegentore gegen die Schweiz zu viel. Also vielleicht kann man es auf den Nenner bringen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dem bei? Also das ist ja auch, glaube ich, die entscheidende Frage, die sich Julian Nagelsmann stellt. Aber wenn wir uns an die WM-Qualifikation erinnern, wie träge das losging, wie zäh und dann auch unerfolgreich uninspiriert war das ein Quantensprung. Und sie haben ja, gerade Julian Nagelsmann hat es ja immer wieder gesagt, die Messlatte ist das 6-0 gegen die Slowakei im letzten Qualifikationsspiel, wo im Grunde alles gepasst hat, eben auch unter Druck. Jetzt ging es eben darum, gut in das WM-Jahr reinzustarten. Und das haben sie offensiv geschafft. Aber hinten gab es gewisse Missstände.
Ja, wobei ich da sagen würde, wir können es sogar personalisieren. Es war in dem Fall 2 Fehler von Schlotterbeck.
Ja.
Ich finde, bei dem einen Tor, das wurde gar nicht thematisiert, sieht Tah jetzt auch nicht gerade so überragend
aus.
Ne? Ja. Also um jetzt, weil alle nur auf Schlotterbeck draufgehen jetzt.
Wir haben es thematisiert.
Ja, ja. Nein, aber so, wenn du jetzt so ein bisschen im Blätterwald mal geguckt hast. Und ich finde, ich kann das Argument des Bundestrainers total nachvollziehen, weil du mit Schlotterbeck eine Option hast, über den linken Fuß auch was in der Spieleröffnung zu machen. Bei ihm ist es immer noch ein schmaler Grat. Kannst du dich an die Champions-League-Saison erinnern, als Borussia Dortmund ins Finale gekommen ist, wo Schlotterbeck mit Hummels ein überragendes Abwehrbollwerk gebildet hat. Und er kann ja dieses auch 90 Minuten total konzentriert spielen.
Ja, ja.
Aber er hat immer mal wieder Spiele drin, wo so ein Konzentrationsbock drin ist. Und das ist natürlich, wenn wir darüber reden, wir werden Erster und die Franzosen spielen im Achtelfinale gegen die, da solltest du dir sowas auf jeden Fall nicht erlauben. Trotzdem finde ich es auch jetzt richtig, mal zu sagen, im ersten Formation habe ich mich jetzt für Tah und Schlotterbeck entschieden. Mhm. Dann würde ich jetzt auch nicht nach einem Spiel mit zwei Fehlern direkt wieder eine Diskussion anfangen. Genau. Ne?
Also das war so offensichtlich, dass er, glaube ich, derjenige ist, der sich am meisten darüber ärgert.
Genau.
Aber er spielt ja jetzt grundsätzlich eine herausragende Saison. Ich habe jetzt heute gelesen, er steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung jetzt bei Borussia Dortmund. Ja. Also zum x-ten Mal habe ich es gelesen. Mhm. Ich glaube, ich habe fast so oft gelesen, dass er den Verein verlassen wird. Aber
ich glaube, er bleibt.
Jetzt glaube ich auch, dass er bleibt mittlerweile. Also das verdichtet sich. Ja, aber er spielt eine herausragende Saison. Und deshalb, finde ich, hat er seinen Platz da jetzt verdient, auch also trotz dieser zwei
Frage Fehler. An dich noch, weil man es ja im Stadion manchmal noch anders sieht. Das war ja früher ganz extrem, wenn Kimmich, der ja für mich das Problem auf der Rechtsverteidigerposition beendet hat, er strebt ja trotzdem immer häufig noch in die Mitte, um so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das ist ja einerseits eine Variante, ist aber natürlich, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist und dann einen Ballverlust hast.
Beim 0-1.
Diese genau Absicherung die auch da erscheint für mich immer noch teilweise ein Hochrisikofeld.
Wir haben ja häufig genug gesprochen, genau so ist ja das Spiel gegen die Mexikaner gefallen.
Genau, das 1-0 damals, 18.
Wo wir die deutsche Mannschaft mit Scouts und so weiter, die in der Theorie die Mexikaner filetiert hat, die kamen frisch von der Whirlpool-Party und haben also wussten einfach nur, dass Joshua Kimmich häufiger im Zentrum turnt.
Genau.
Und dadurch die Bahn frei wird. Mhm. Und wenn sie es schaffen, da durchzubrechen, haben sie eine gute Chance, ein Tor zu erzielen. Und es ist ja tatsächlich dann eins so gefallen. Klingelt irgendwo ein Telefon. Ist egal.
Zuschauer.
Holger, bei dir, Kameramann? Du warst
es. Nee.
Er war es.
Nee. Holger, so viel Erfahrung, das passiert
das ihm passiert nicht. Das passiert ihm nicht. Nee. Okay. Deshalb habe ich mir auch was überlegt, was die Aufstellung betrifft. Aber jetzt fangen wir vielleicht mit deiner Aufstellung mal an.
Das ist egal. Das passt dir vielleicht sogar ganz
vielleicht gut. Dann gucken wir einmal schnell, wie man dem...
Okay,
das ist jetzt
das ist Thomas. Meine. Ja, okay. Gut, also von hinten einmal ganz kurz nach vorne. Ich finde es eine Sporttragödie, dass Marc-André ter Stegen wahrscheinlich keine WM spielen wird. Ja. Über die ganze Karriere ist das einfach gefühlt nicht fair, auch dass er sich jetzt so oft verletzt. Aber jetzt ist er halt ein Jahr fast ganz raus. Ich denke, es ist jetzt auch richtig, sich auf Baumann festgelegt zu haben.
Ja.
Über die Abwehr haben wir gerade gesprochen.
Hatte übrigens Olli Baumann, muss man nochmal sagen, eine herausragende Qualifikation gespielt, absolut, gerade in Nordirland. Ganz viel absolut gehalten. Also.
Du kannst zwar immer die Frage stellen, wenn der argentinische Stürmer im Halbfinale auf den zuläuft, hat der so viel Angst vor dem wie vor einem Neuer oder Ter Stegen. Egal, Baumann hält gut bis teilweise überragend. Ja. Also für mich gesetzt. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Viererkette, weil es sich abzeichnet.
Ja.
Einfach, da haben wir drüber gesprochen, Raum auf links, glaube ich, hat sich jetzt durchgesetzt. Ich denke, Brown wird sein
Backup,
genau. Dann bei mir im Mittelfeld diese fast Stammplatzgarantie, die er wieder ein bisschen eingesammelt hat für Goretzka, sehe ich nicht ganz so. Ich finde, Pavlovic hat auch das Körperliche, was du brauchst. Jetzt musst du beim Matcher natürlich gucken, wie schwer der sich verletzt hat, weil ich finde den eigentlich den idealen Spieler für diese Position. Ja. Und vorne habe ich gesagt, Gnabry, überragend, Wirtz, haben wir drüber gesprochen. Ich würde auch ungern irgendwann mal auf Havertz verzichten, weil ich finde, der ist teilweise viel zu schlecht bewertet, weil der auch in großen Spielen, siehe Champions League Finale, einfach da ist.
Ja.
Und ich möchte grundsätzlich, dass Deutschland mit einer echten Nummer 9 spielt. Und da gibt es im Moment, wir hatten eine Diskussion letzte Woche, für mich nur einen, der da spielen sollte, und das ist Undav.
Ja. Ja, kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Außer, dass bei Matcher es tatsächlich knapp zu werden scheint.
Genau.
Was die Fitness betrifft, ich höre auf der Pressekonferenz, sagte Nagelsmann was von Schmerztoleranz. Hm. Also, wie viel kann er aushalten? Dann ist aber auch gleichzeitig die Frage, wie viel Einsatzzeit kriegt er jetzt noch?
Genau.
An den letzten 7 Spielen.
Weil er das ja auch gesagt hat, du musst in der guten Form da hinkommen. Das hat er ja auch an Musiala gesagt.
Exakt.
Also und da wäre die Frage, wenn Metscher jetzt ausfällt, wer wäre dann für dich, Goretzka oder Stiller? Weil ich finde, Stiller mit der Ruhe am Ball finde ich natürlich schon auch ein Faktor.
Ja.
Und Nagelsmann sagt ja, Goretzka mit seiner Kopfballstärke und seinem Körperlichen. Aber das finde ich, hat Pavlovic halt... Er hat jetzt nicht ganz so die Wucht, aber der spielt eine gute 6. Also
ich finde halt, das Duo Pavlovic-Goretzka passt besser als das Duo Pavlovic-Stiller.
Okay.
Das ist aber nur so ein Gefühl, weil die zwei auch im Verein schon zusammengespielt haben. Ich habe bei was denn?
Das ist das erste Mal, dass ich hier sein darf, dass ich sehe, dass der Chef der Säule während einer Sendung gähnt.
Obszöne Geste.
Nein, er hat gegähnt. Nein, Entschuldigung, ich weiß
nicht. Ey, wenn das zu langweilig ist, was wir hier erzählen, dann sag es
einfach. Das wollte ich gerade.
Dann sag es einfach.
Ciao.
Haben wir das im Bild?
Nee, wie der Chef nicht der Säule kennt.
Ja.
Lass uns mal auf deine dann schauen, weil da ist also ja auch das Thema.
Bei Matcher setze ich mal ein Fragezeichen. Ja. Es gibt ja auch noch ein gewisses Fragezeichen bei Musiala.
Genau.
Also, das ist ja ein ähnliches Ding. Also eigentlich Matcher, Musiala gesetzt.
Natürlich.
Gesetzt. Aber eben mit der Einschränkung, Musiala weißt du nicht, wie fit ist er, wie fit wird er, in welcher Verfassung kommt er dahin. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, nimmt Nagelsmann auch angeschlagene Spieler mit?
Und wie viele davon?
Exakt.
2014 haben sie ja Khedira und Schweinsteiger, waren ja beide nicht fit, haben sich dann so ein bisschen abgewechselt und sind fit geworden im Turnier.
Bei Schweinsteiger war es so, das erste Spiel gar nicht gespielt, dann das zweite eingewechselt worden.
Und dann er und sich Khedira haben sich echt immer so ein bisschen abgewechselt.
So langsam ins Turnier gekommen. Und wenn du dich erinnerst, auch Manuel Neuer hatte damals irgendwie Probleme mit der Schulter nach dem Pokalfinale.
Genau.
Auch da stand es spitz auf Knopf.
Ja.
Und Jogi Löw hat einfach alle drei mitgenommen, weil er im tiefen Vertrauen war, dass die rechtzeitig fit werden.
Er hat aber auch einen 23er Kader. Du hast jetzt 26, genau. Da sind schon Optionen drin. Und bevor nochmal, also das möchte ich ganz klar sagen, bevor mir jetzt irgendwelche, ich habe ja schon gehört, Bayern-Fans schreiben mich ja manchmal an, weil ich damals...
Beschimpfe dich einfach.
Weil ich gesagt habe, es gibt den Fall, dass sich Leute schon mal in die Hacke getreten haben, wurde ich dann so, und ich hätte das dem Diaz unterstellt. Also Musiala, in der Form, wie wir Musiala kennen, ist in meiner Elf immer dabei. Ja. Also bitte, liebe Bayern-Fans, nicht, dass das mir... Aber es geht ja jetzt auch darum, wer ist acht Wochen vor der WM einigermaßen einsatzfähig.
Es geht um eine gewisse Form des Realismus.
Ganz genau. Aber da ist dann ja zum Beispiel, auf der anderen Seite hast du mit Havertz einen, der auch nicht wirklich formstark ist, weil ein Gunners jetzt nicht viel gespielt hat in dieser Saison.
Das sehe ich ein bisschen anders.
Ja,
Havertz fehlt nicht die Form, Havertz fehlt im Moment noch der Rhythmus, der Spielrhythmus. Genau. Deshalb fand ich es auch genau richtig, ihn von Anfang an zu bringen. Weil er, also jetzt wissen wir alle, Nagelsmann versucht alles, um Havertz von Beginn an auf dem Platz zu haben. Er hat ihn sogar als Linksverteidiger ausprobiert, auch wenn das ein untauglicher Versuch war. Mhm. Aber er hat so viel Vertrauen in den Spieler. Mhm. Also bei Havertz würde ich sagen, den nimmt er sogar ohne regelmäßige 90 Minuten. Ich rede jetzt wirklich von 90 Minuten
oder regelmäßige Start,
aber der kommt jetzt. Ja. Also
der hat jetzt im Moment auch keine Schmerzen und Probleme mehr im Gegensatz zu Musiala.
Der braucht aber wirklich, das Einzige, was der braucht, ist Rhythmus. Und ich fand ehrlich gesagt, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, auch am Freitag. Also so von der Form der Bewegung, man setzt ja immer ein kleines Fragezeichen, wann ist ein Neuner ein richtiger Neuner? Ja. Oder so ein Mittelstürmer nach, wie sagt man, alter deutscher Sitte.
Ja, genau.
Weil man stellt sich irgendwie so ein Klon vor aus Gerd Müller und Miroslav Klose. So, das muss es sein.
Bisschen Klaus Fischer noch dazu?
Klaus Fischer noch und dann hast du so einen typisch deutschen Mittelstürmer. Ja.
Aber für mich ist Havertz halt kein Abschlussstürmer. Der bringt, der freut sich mehr darüber, den Assist zu geben, als das Tor zu machen. Und deswegen finde ich ihn als falsche Neun.
Deshalb habe ich ihn ja auch
da reingesetzt.
Ganz genau.
Aber
es ging ja erstmal nur darum, ob wir sagen, dass Havertz jetzt in dem Rhythmus kommt, um in der ersten Elf zu sein. Und bei Musiala machen wir ein Fragezeichen dahinter, weil er hat angefangen zu spielen. Du hast schon noch gemerkt, das hat noch ein bisschen gebraucht. Jetzt hat er einen kleinen Rückschlag gehabt. Und es sind nur noch 8, 9 Wochen. Das muss man halt auch einfach festhalten.
Ja, er nominiert, glaube ich, vor dem letzten Spiel.
11. oder 12. Mai.
Genau.
Sag mal nur ganz kurz, weil Julian Nagelsmann ja auch immer sagt, ich brauche Rollenspieler. Ich brauche Leute, die wissen, welche Rolle sie einnehmen und ich brauche Spieler, die in Form sind. Das ist ja das Zweite.
Ja.
Die Diskussion, dass er jetzt Woltemade bringt, der im Moment bei Newcastle nicht die Form hat und Undav, der alles kurz und klein schießt, nicht spielen lässt, für dich eine richtige Entscheidung, weil Undav wahrscheinlich heute anfängt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich hätte das Selbstvertrauen von Undav jetzt eher mitgenommen im ersten Spiel.
Also für mich war es dahingehend plausibel, mit Havertz anzufangen, wenn du sagst, die drei teilen sich eine Position.
Okay.
Also dann war es für mich plausibel, mit Havertz anzufangen und dann Woltemade zu bringen. Mhm. Weil Havertz ist der talentierteste Offensivspieler auf der Position.
Wenn du ihn als Neun jetzt nimmst.
Wenn du ihn als Neun nimmst. Woltemade ist der Spieler, der uns durch die Qualifikation geschossen hat. Und Undav ist der Spieler mit der besten Quote im Moment. Mhm. Also mit der besten Quote in der Fußball-Bundesliga. Oder
was, mit der besten also Form.
So, nenn es Form. Mhm. Also dann zu sagen, ich habe zwei Spiele zur Verfügung, ich fange jetzt mit Havertz an und steche dann mit Woltemade nach. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir es hinten raus hätten, wenn es irgendwas zu drehen gegeben hätte, wäre Undav die erste Option gewesen, weil es dann irgendwann doch ums Ergebnis geht. Das weiß auch Julian Nagelsmann. Ich bin mir sicher, ob er jetzt von Anfang an spielt, vielleicht kriegen wir das sogar im Laufe der Sendung noch mit. Guckst du mal, Herz im Blick. Also, ob er jetzt mit Undav anfängt oder ob er jetzt mit Woltemade anfängt und dann Undav zur zweiten Hälfte möglicherweise nachschießt. Wir gucken mal schnell auf das, was ich mir überlegt habe. Im Hinterkopf, die rechte Seite mit Kimmich könnte ein Problem sein. Wir kriegen zu viele Gegentore. Und die Position Mittelstürmer. Dadurch, dass Kimmich mit Ball ja sowieso meist in der Position turnt, ist es jetzt für mich, wäre es jetzt für mich sinnhaft, ihn ins Mittelfeld zu Pavlovic zu stellen. Insbesondere, wenn Mecha jetzt nicht kann. Mhm. Ich finde, das ist ein gutes Duo. Einer etwas defensiver ausgerichtet, einer etwas offensiver ausgerichtet. Gleichzeitig ist Anton auch einer, der rechts verteidigen kann. Also du könntest theoretisch im Spiel auch auf vier umstellen mit Raum, Schlotterbeck, Tah und dann Anton rechts. Er hat natürlich nicht den Punch nach vorne. Du hast mit Leveling einen, der über die rechte Seite echt flitzen kann. Also rechts außen, der ist jetzt auch angeschlagen, nicht mit dabei, aber grundsätzlich fit und vor allen Dingen in Form. Also der ist kein klassischer Außenverteidiger, aber vor einer Dreierkette finde ich ihn super, weil er eben auch aufrücken kann und auf rechts außen, also dann fast ein offensives Dreier-Mittelfeld spielen kann. Du hast dann die zwei Zauberer. Havertz auf dem Platz möchte ich eigentlich haben, wird es über jeden Zweifel erhaben mittlerweile. Und meiner Meinung nach braucht es eben auch einen Mittelstürmer mit Quote, ergo Undav.
Ja. Das Einzige, was mir da fehlt, ich finde es interessant auch mal zu sagen, Dreier, weil Kimmich ja eh nach vorne ist, wäre dann jetzt Gnabry, weil ich finde in der Form, die er im Moment hat, ist die Frage, den nicht um Platz zu haben, wäre dann fast schon schade. Ne?
Ja, aber bei Gnabry kannst du dann noch sagen, wie weit ist Havertz? Also der wäre dann zwölfter Mann. Ja,
aber ich finde Leveling immer eine gute Option, weil der hat mit seinem unfassbaren Tempo.
Ja. Aber war jetzt halt dreimal nicht dabei, immer wieder Rückschläge. Aber es ist ja die erhoffte oder eine Möglichkeit dann im Sommer. Wagnumann dann vielleicht auch noch eine Möglichkeit? Oder?
Also Wagnumann fand ich schon arg überraschend, dass er es in den Kader geschafft hat.
Aber das ist ja, Nagelsmann steht auf den.
Ja, der hat vor 3 oder 4 Jahren hat er mal ein Länderspiel gemacht. Ich glaube unter Hansi Flick. Hansi Flick fand ihn toll, weil er echt brutal schnell ist, weil er guter Fußballer, gute Flanken schlägt und aber auch defensiv fest ist. Das ist so ein Typ wie Kyle Walker. Also das deutsche Modell von Kyle Walker. So, Kyle Walker bei Wish bestellt ist.
Ja. Wahnsinnskörper, also auch hat eine Präsenz.
Irre.
Aber ist halt viel zu häufig verletzt.
Genau.
Und immer wieder also, auf dem Sprung stand. Ne?
Genau, ich habe Joscha Wagnumann finde ich top, aber ich habe ihn noch nie jetzt über 6, 8 Wochen auf konstantem Top-Level spielen sehen. Sondern es kam immer wieder, er kann heute nicht, hat muskuläre Probleme, fällt 3 Wochen aus wegen Muskelfaserriss. Von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten kann ich es nachvollziehen, aber das hat mich schon überrascht, dass er
nominiert. Wir sind ja auf rechts jetzt auch nicht so, deshalb spielt Kimmich da auch, ne?
Ja, klar.
Aber ich habe heute zum Beispiel im Kicker ein Interview mit Philipp Treu gelesen vom SC Freiburg. Wenn du siehst, was der in der Europa League spielt, wie konstant der spielt und wie der auch immer besser wird. Ich sage jetzt nicht, dass der zur WM mit muss, aber vielleicht wäre das perspektivisch auch einer. Benny Henrichs hat ja Achillessehnen, war jetzt ein Jahr raus. Der hofft ja auch noch so ein bisschen. Ne? Aber die rechte Verteidigerposition ist halt schon ein neuralgischer Punkt, weil Kimmich ja eigentlich auch eher notgedrungen dahin gegangen ist. Ne?
Also er ist von seinen Fähigkeiten her der beste Rechtsverteidiger. Genau. Das ist nicht die Frage. Aber es ist kein Weltklasse-Rechtsverteidiger.
Wobei, ich finde, wenn wir mal davon ausgehen, dass er gegen Lamine Jamal, das war natürlich tempomäßig.
Ja, aber das meine ich. Ja. Das Tempo kann Leveling mitgehen. Und wenn er dann noch einen hinter sich hat, also einer läuft mit und einer stellt ihn, dann hast du auf jeden Fall zwei. Und Leveling kennt halt die Position. Das aber war mein
ich
Gedanke.
Ich will damit nur sagen, Kimmich kann als Rechtsverteidiger auch den Einfluss haben, den Philipp Lahm hatte.
100%.
Und außer Tempo gibt es ja nichts, warum der nicht einen überragenden, den er ja auch schon gespielt hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Und selbst Tempo, es haben halt nicht alle das Tempo von Jamal, ne?
Ja. Und da habe ich halt einen Defensiven mehr. Das ist, glaube ich, eher eine Formation gegen dann Achtelfinale gegen Frankreich.
Ja, genau.
So, du sagen musst, du musst das Tempo abfangen und musst ein bisschen rasieren.
Beide Experten zu Tisch haben auf Leroy Sané verzichtet.
Ja.
Und darum kümmern wir uns nach kurzen Verbraucherhinweisen.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
So, sind wir wieder. Zweiter Teil der Glanzparade. Timo, wie geht's?
Gut, danke.
Gut, also bist fit. Ja. Ich muss sagen, er hat gestern Neptun-Teller gegessen, der ein bisschen krumm war, ne? Da war was drin.
Ich muss aber sagen, wie er sich durchbeißt. Also,
wie er sich hält.
Parade.
Wenn du kotzen musst, nicht hier in den Lilium Parmesanum. Der ist nämlich gerade, der trägt frische Blüten.
Also ein bisschen Dünger könnte er gebrauchen.
So. So, Leroy Sané.
Wir gucken übrigens gleich auch mal in die Community, ja, was dort gesagt wird über unsere Wunschvorstellungen. Aber wir heizen das Ganze nochmal ein bisschen an mit Leroy Sané.
Ja, heiz. Achso, okay. Wirf mal so ein Hölzchen rein.
Also Leroy Sané ist zu jung mittlerweile, um zu sagen, das ist jetzt ein super Talent im Kommen, der hat aber noch nicht die Konstanz. Ja. Ich glaube, er ist jetzt 30 geworden. Ja. Er hat, um das nur mal festzuhalten, mit Galatasaray gegen Liverpool in 4 Halbzeiten Champions League eine Halbzeit gespielt. Mhm. Also er schießt auch weder die Champions League noch die türkische Liga kurz und klein.
Ja.
Er hat auf der einen Seite überragende Fähigkeiten, wenn du drauf guckst. Er ist schnell, er ist dribbelstark. Er ist übrigens, glaube ich, auch in der Mannschaft relativ beliebt. Also das ist keiner, wo du sagst, wenn du den jetzt mitnimmst und er spielt nicht, der macht keinen Stunk, überhaupt nicht. Das ist ein feiner Typ. Das steht alles auf der Habenseite. Aber ich glaube, nachdem der jetzt seit 12 Jahren Profifußball spielt und eigentlich immer als großes Versprechen galt, auf Schalke, bei den Bayern, bei City, bei Galatasaray, und am Ende aber nie konstant abgeliefert hat, muss man, glaube ich, auch einfach sagen...
Bei City gab es schon eine gute Phase,
bevor
er sich das
Kreuzband hat zu den allergrößten Hoffnungen Anlass gebildet. Ja. Muss man, glaube ich, in der Gesamtbetrachtung sagen, es gibt eben Spieler, man hat das bei Andi Möller früher gesagt, wobei der hat ja eine Weltkarriere hingelegt, es gibt eben Spieler, die können all diese Fähigkeiten eben nicht in 8 von 10 Spielen abrufen, sondern sie rufen sie 3 oder 4 Mal ab. Und nach so einem Spiel sagen dann alle, boah, Sané in der Form, ist ja Weltklasse. Aber genauso wie es Abwehrspieler gibt, die ihre Leistung von 34 Saisonspielen 32 Mal auf der Note 2 oder 3 bringen, weil sie einfach die Fähigkeiten haben, immer am Spieltag da zu sein, das ist auch eine Qualität.
100%.
Die hat überhaupt nichts mit dieser fußballerischen Qualität zu tun. Und die hat Sané nicht. Das können wir im Alter von 30 jetzt sagen. Das heißt, für mich ist er nicht der Stammspieler, der 7 Mal explodiert in so einem Turnier. Ich würde ihn aber vielleicht trotzdem mitnehmen für das eine Spiel, wo ich weiß, Frankreich hat einen schwachen rechten Verteidiger ohne Tempo und da spielt er.
Ja.
Und vielleicht bringt er das Spiel dann, wo alle noch in 30 Jahren dann davon schwärmen.
Und genau das ist der Punkt auch, glaube ich, warum Julian Nagelsmann diesem Spieler ewig die Treue hält. Weil er von seinen Fähigkeiten zum Träumen einlädt.
Genau.
Also das, was wir gerade über Wirtz gesagt haben, dass er in der Lage ist, der Topstar des Turniers zu werden. Von der Sorte hast du nicht viele. Da hast du Wirtz, du hast Havertz, der es werden könnte. Und
Musiala,
dann,
wenn er fit wäre.
Musiala, wenn er fit wäre und eben Sané. Also schafft er es, und da ist ja die Hoffnung, lädt er zum Träumen ein gewissermaßen.
Und das sage ich,
dass er über 3, jetzt sagst du, er ist jetzt 30 mittlerweile und hat es jetzt in den letzten Jahren eigentlich nicht bewiesen, dass er 3, 4 Spiele der Kategorie drin hat. Aber er hat es immer wieder geschafft, einzelne Spitzen zu setzen.
Ja.
Also bleibt die Hoffnung, und Nagelsmann und Sané kennen sich wirklich lange und in- und auswendig. Und ich weiß, als ich mit Nagelsmann schon zu seiner Bayern-Zeit gesprochen habe, Sané war immer Thema, in irgendeiner Form. Es gab mal eine Zeit, da hieß es, ja, lass ihn links außen spielen, das ist super, das liegt ihm irgendwie mehr. Hat er 3, 4 gute Spiele gemacht und dann war es wie abgerissen. Und alle haben sich gefragt, warum ist es denn jetzt wie abgerissen? Also gelingt es ihm möglicherweise, und dann ist er ein Spieler, der die Fähigkeiten mitbringt, gelingt es ihm, 4, 5, idealerweise 6 Spiele am Stück zu machen, die Deutschland in der WM dann oder während der WM brauchen wird, um ganz nach vorne zu gehen. Weil das hast du ja gesagt, die grundsätzlichen Fähigkeiten, der verfügt über eine außergewöhnliche Begabung.
Aber es ist auch eine außergewöhnliche Begabung, all das, was ich als einzelne Fähigkeiten habe, in der Mehrzahl der Spieler auf den Platz zu bringen. Und das ist bei Leroy Sané in seiner Karriere eben nicht der Fall gewesen.
Aber er liefert immer wieder Anlass zur Hoffnung.
Ja, deshalb hat er das Spiel gegen die Slowakei, das Rückspiel war super. Wobei wir sagen müssen, die Slowakei ist jetzt nicht das oberste Regal.
Sag jetzt nichts über oberstes Regal, finde ich, weil für uns ist es, also für die deutsche Fußballnationalmannschaft gibt es kein unteres und kein oberes Regal.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du
meinst. Genau. Und ich will damit sagen, es kann natürlich sein, dass du den im Achtelfinale reinwirfst, da spielt er ein überragendes Spiel und er schafft das auch im Viertelfinale noch zu spielen. Dass man sagt, mit zwei Spielen hat der uns weitergeschossen. Ja. Das ist alles möglich, deshalb würde ich ihn mitnehmen. Aber von dem Traum, weil wir immer alle sagen, inklusive mir, bis vor 2 Jahren habe ich das auch immer gesagt, was der Sané für Anlagen hat, das müsste doch ein Weltklasse-Spieler sein. Ja. Nein, ihm fehlt das, was ein Kimmich hat, der einfach jede Woche auf den Platz geht und immer das gleiche Niveau, eigentlich fast nie unterbietet. Das kann Sané nicht.
War das die 18er WM, wo er aus der Hotellobby abgeholt wurde, weil er der 27. oder 24. war, der dann nicht mitfahren durfte? Und hinterher alle gesagt haben, naja, das lag natürlich, er nimmt unseren besten Fußballer nicht mit. Ich glaube, es war Jogi Löw. Ne?
Ich weiß nicht mehr genau, wann es war.
Also auch ein großes Turnier,
ja,
wo die Stimmungslage noch ein bisschen anders ist. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Und das ist jetzt eine Sache, die keiner von uns beurteilen kann. Kann man einen wie Sané auch mitnehmen in dem Wissen, dass er nicht so viele Spiele macht? Weil in deinem Konzept würde Gnabry spielen.
Ja.
Nachvollziehbarerweise. Mhm. Formstärker, besser drauf, torgefährlich, alles. In meinem würde er auch nicht spielen. Mhm. Also würde er beim Auftakt gegen Curaçao, würde da Sané spielen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich in der momentanen Verfassung nicht, weil er ihn, das war so eine Stelle, wo er wieder geguckt hat und wieder gehofft hat, dass er ihm Argumente liefert, warum er eingeladen wurde. Mhm. Aber können wir es uns leisten, kann sich die deutsche Nationalmannschaft leisten, einen Spieler wie Sané nicht mitzunehmen? Einer, der von seiner Grundbegabung her den meisten anderen im Kader haushoch überlegen ist.
Ich glaube ja, dass du gerade, wenn du gegen Curaçao und Co. spielst, dass du da halt nicht den Sané brauchst, weil die erstmal mit 8 Leuten defensiv spielen.
Genau,
dass,
gegen glaub, so einen
brauchst Mann. Du die Schnelligkeit nicht.
Du brauchst Leute, die 1 gegen 1 auflösen.
Ja, weil der spielt dann 1 gegen 4 und da finde ich den Karl besser. Momentan.
Aber gerade gegen so ein Bollwerk, das ist ja die Qualifikationsgruppe, bietet ja Steigerungen. Mhm. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir fangen mit Curaçao an, gehen dann über die Elfenbeinküste bis hin zu Ecuador. Ecuador mutmaßlich der stärkste Gegner. Mhm,
genau.
Aber auch keine Mannschaft, die uns irgendwelche Angebote macht, sondern die auch mit 11 Mann rasiert. Da ist nur Hackebeil und
aber es sind ja beide Sachen. Das, was Timo sagt, stimmt ja. Also Sané kommt ja vor allen Dingen übers Tempo und dann lässt der noch einen stehen.
Ja.
Du hast natürlich auch recht, der kann noch mal 3 Mann naschen oder sowas. Ja. Aber Curaçao wird am Ende ja nicht der Maßstab für uns sein, wie weit wir kommen. Es wäre gut und wichtig, in den Turnier reinzukommen.
Ich bitte um alle Vorsicht. Also Curaçao sollte es nicht sein, aber ich habe die erste Hälfte in Luxemburg auch gesehen,
ja,
wo man auch gesagt hat, das sollte nicht der Maßstab sein. Und da haben wir uns alle angeguckt mit großen Augen und haben uns bedankt, dass es 0-0 ist.
Aber ich möchte noch etwas anderes ansprechen.
Bitte.
Weil ich bin ja ein Befürworter davon, du kannst bei 26 auch ein bisschen dir was erlauben, was mitzunehmen.
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich trotzdem sagen, jetzt haben wir schon gesprochen über Musiala, der vielleicht im Turnier fit wird.
Ja.
Wir haben jetzt über Sané gesprochen, der sicherlich nicht als Stammspieler dahin fahren wird.
Ja.
Du hast gerade den Namen Karl reingeworfen, der für mich natürlich eigentlich ein idealer Spieler für einen 26er-Kader ist, weil er stellt keine Ansprüche, er ist jung, du kannst ihn an ein Turnier gewöhnen und der scheißt sich auf Deutsch gesagt nichts, wenn er 20 Minuten vor Schluss kommt. Wir haben immer noch die Diskussion über El Mala, der ja auch auf dem Flügel vielleicht ein Typ wie Sané ist, spielt ein bisschen anders, aber kann auch ein 1-1 auflösen und hat Tempo. Dann hättest du aber schon 4 Leute dabei, wo du sagst, bin ich jetzt irgendwie so für 90 Minuten eigentlich gar nicht davon überzeugt, dann hast du vielleicht einen Matcher, den du auch noch mitnimmst. Verstehst du?
Ich bin vollkommen bei dir.
Verstehst du, wie ich meine?
Absolut.
Deshalb sage ich, und das ist die entscheidende Frage, die du gerade aufgeworfen hast bei Sané. Sané ist, glaube ich, in der Mannschaft beliebt. Das hörst du, wenn die anderen über ihn sprechen. Das ist keiner, der Stunk macht. Und ich glaube, ihn mitzunehmen und zu sagen, in einem Spiel, wo wir vielleicht gegen Frankreich, Spanien, Argentinien spielen, die uns eigentlich von der Qualität her ein bisschen überlegen sind, muss ich was machen, womit der Gegner vielleicht auch nicht rechnet. Und vielleicht ist es dieser Tag,
an dem
Sané explodiert.
Das meine ich.
Deshalb würde ich mir die Option offen halten.
Ich auch. Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, gerade auf den 26er-Kader würde ich ihn hundertprozentig mitnehmen, auch wenn ich nicht wüsste, wenn ich jetzt nicht beurteilen kann, ob das einer ist, der in der Gruppe, auch wenn er nicht spielt, funktioniert. Das ist die Startformation.
Und gegen das verstehe ich jetzt nicht, dass Undaf nicht spielt. Das tut mir jetzt leid, das verstehe ich jetzt nicht, weil es sich nicht verletzt.
Ich hatte es ja schon...
Wurde schon angeteasert.
Nübel steht im Tor. Das war so vereinbart. Tah, Schlotterbeck machen die Innenverteidigung. Kimmich ist dabei. Links spielt Nene Brown. Dann hast du Gnabry, du hast Havertz, hast Wirtz und Woltemade. Also jetzt mit einem.
Aber trotzdem, du hast es angeteasert. Ich sage ganz ehrlich, wenn du zwei Spieler hast und auch noch in dem Heimstadion und der formstärkste deutsche Stürmer in keinem der beiden Spiele beginnt, das verstehe ich persönlich nicht.
Das, was auf der einen Seite die Liebe zu Havertz ist, ist auf der anderen Seite dieses, es matcht nicht ganz.
Ich glaube tatsächlich auch. Das würde ich fast sagen, dass es zwischen Nagelsmann und Undav, er hat ihn ja auch in dem Kicker-Interview explizit nicht genannt, das ist jetzt keine Spielertrainerliebe. Das wage ich einfach zu behaupten. Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber jemanden, den du richtig stark machen möchtest jetzt, den lässt du zumindest in seinem Heimspiel dann spielen.
Also du weißt, dass du, ich glaube, das liest man aus diesen beiden Spielen, dass Undav, egal welche Quote er bringt, und viel besser kann die Quote ja nicht sein.
Wollte gerade sagen.
Keiner ist für die Startformation. Genau. Die Frage ist, und das werden wir jetzt heute sehen, inwieweit der Einsatzminuten bekommt, ist es für ihn einer, der dann kommen kann. So, heute ist klar, Havertz spielt, Woltemade spielt. Also Undav wird irgendwann eingewechselt.
Ja.
Das ist ja die nächste entscheidende Frage. Findet sich, und das ist ein ganz interessanter Punkt. Also Undav weiß jetzt, er ist keiner für die Startformation. Er kann eine Quote mitbringen, wie er will. Aber er braucht die Quote, um in den WM-Kader zu kommen. Also er muss diese Quote mitbringen, um in den WM-Kader zu kommen. Und dann, auch da gibt's ja aus der Vergangenheit hier, Toto Schillaci, gibt's ja weitläufige Beispiele, dass es dann Spieler, Ciro Immobile, geschafft haben, die eigentlich nicht vorgesehen waren, sich über den zweiten Bildungsweg dann reinzuspielen, weil sie sich irgendwann unverzichtbar gemacht haben. Durch diese Quote. Also, Undav braucht die Quote für den Kader und sie hilft erstmal nicht für die Startformation, aber er braucht die Quote, um erstmal reinzukommen, und dann braucht er die Spiele und die Bedürftigkeit in den Spielen, um
Das ist genau der Punkt. Du hast jemanden, der auch gezeigt hat gegen Porto dieses Sensationsturm, also auf höchstem europäischen Niveau, der trifft. Und du lässt ihn trotzdem nicht von Anfang an spielen.
Jetzt kannst du
natürlich sagen, der muss ja weiter sich anstrengen, um überhaupt mitzufahren. Aber vielleicht macht das auch was mit dem stolzen Undav, der denkt, ich schieße hier einfach alles kaputt und ich spiele einfach nicht. Und das muss man ganz hart sagen. Man kann sagen, aus Dankbarkeit lasse ich Woltemade spielen, dass der auch kommt. Aber wenn ich Undav und Woltemade vergleiche, dann kann es doch keine Diskussion geben, wer im Moment spielt. Weil Woltemade seit einem halben Jahr nicht mehr die Form hat, die er zu Beginn in Newcastle hatte.
Also ich habe ihn ja auch in der Startformation, weil für mich ist...
Nein, es ist ja alles völlig okay, was du sagst. Aber ich glaube, dass Nagelsmann auch Risiko jetzt eingeht. Weil es kann ja auch sein, dass Undav jetzt irgendwann wirklich geknickt zurückkommt und denkt, ich kann machen, was ich will, ich spiele einfach nicht.
Kann aber auch Folgendes passieren, dass der heute 50. eingewechselt wird und mit einem Doppelpack einfach abräumt und sagt, macht mit mir, was ihr wollt, ich bin zum Äußersten
bereit. Kann sein, aber ich halte das für ein Risiko. Ich verstehe es. Ich verstehe es vom Bundestrainer nicht in dem Falle.
Ja. Naja, sagen wir ihm. Was sagt die Community?
Versuchen auch alle Undav aufzustellen, aber haben nicht die Nummer von Julian. Ja. Also das ist.
Das hat der Mann gegen Undav steht oben.
Ja. Rüdiger war auch noch mal ein bisschen Thema. Ja. Habt ihr eben auch schon mal gesagt.
Ja, also Rüdiger sehe ich jetzt im Moment nicht in der. Ja, unter den Startern in der Innenverteidigung, aber er gehört halt natürlich zu den besten deutschen Innenverteidigern. Deshalb gleiches Ding, kann ich nicht beurteilen. Ist er in der Lage, sich einzugliedern in der Gruppe, auch wenn er überschaubare Spielzeit nur hat oder nicht? Wenn er der Meinung ist, er ist dazu bereit, wenn jetzt auch die Erfahrungswerte dahin gehen, dass er dazu bereit ist, dann musst du mitnehmen. Und gleiches gilt für
also ich habe ja in der Vergangenheit hier schon mal gesagt, ich finde, dass Antonio Rüdiger Dinge hatte, die ich von ihm als Führungsspieler nicht sehen möchte. Auch unlängst diese Aktion in Spanien mit dem Knie im Gesicht des Mitspielers, des Gegenspielers.
Ja.
Aber du hast jetzt eine andere Frage aufgestellt. Das muss man ja auch berücksichtigen, wenn ich sehe, wie Kimmich sich für Rüdiger ins Zeug legt. Also Rüdiger hat in der Mannschaft schon ein Standing, weil er seit Jahren bei Real Madrid verteidigt. Mhm. Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, ob es ihm vielleicht bei Real Madrid deshalb so gut bekommt, weil er da nicht der absolute Führungsspieler ist, sondern einer von 11 Stammspielern, ja, während er sich in der Nationalmannschaft vielleicht auch selber zu viel aufgebürdet hat. So, also man kann da schon auch darüber fragen, was er neben dem Platz gemacht hat, aber da hast du natürlich recht, also wenn ich in einem Nationalmannschaftskader brauche ich ja 4 Innenverteidiger, genau, in einem 26er Kader, genau, ja, und natürlich gehört Antonio Rüdiger so leistungstechnisch,
genau,
ich meine, er war jetzt auch ein halbes Jahr raus, aber zu den 4 besten deutschen Innenverteidiger, genau, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja. Und darf wird Thema bleiben. Also, soll ich einen Hottag machen? Er kommt heute rein, macht mindestens ein Tor.
Okay, und ich sage, Marion Hottag, selbst wenn er reinkommt und ein Tor macht, ist es der Form und das, was Julian Nagelsmann eigentlich immer verlangt von seinen Spielern und wie er seine Mannschaft aufstellen will, nicht angemessen, dass Dennis Undaf heute nicht von Anfang an spielt.
Schnitt.
So, was haben wir? Wagner der Woche?
Wagner der Woche.
Oder? Also der Themenkomplex Nationalmannschaft liegt in den Akten auf Wiedervorlage.
47 Minuten, gut.
Das ist gut.
War so geplant.
Heute gucke ich.
War genau 47.
Heute gucke ich, ja.
Ja.
Guck ich mir nochmal an. Ja, dann der Wagner der Woche, bitte.
Der Wagner der Woche.
Franco Foda.
Ja, Mann.
Ja, Mann.
2 Allende-Spiele für Deutschland als Spieler. Pokalsieger mit Lautern, glaube ich, und mit Leverkusen. Ist dann früh ins Ausland gegangen, mit Sturm Graz als Spieler und auch als Trainer eine gute Zeit gehabt. Österreichischer Nationaltrainer, da, wie ich finde, gar nicht genug gewürdigt worden. Ja. Hat eine starke EM gespielt, damals gegen Italien, den Titelträger, den späteren, unglücklich raus und ist jetzt im Kosovo. Und deshalb passt es jetzt auch. Der Kosovo hat 2-fachen Rückstand in der Slowakei gedreht. Ja. Wir haben in der Slowakei verloren. Das muss man echt mal schaffen. Ja. Mit dem überragenden Aslani, der anscheinend jetzt bei Barcelona auf der Liste steht. Und morgen Abend spielt der Kosovo, dieses junge Fußballland, ja, gegen die Türkei. Also kriege ich ohne Scheiß, ja, finde das so geil. Da kriege ich eine Gänsehaut.
Guck ich.
Ja klar, gucke ich mir das auch an.
Das gucke ich mal
an. Sensationell. Und ich finde das ganz toll, was er da für eine Arbeit leistet. In so einem kleinen Land, so eine Fußballbegeisterung. Sie haben außergewöhnliche Talente, keine Frage. Aber das ist schon, also alleine in der Slowakei zu gewinnen, ist für mich schon ein Ausrufezeichen wert.
Finde ich auch. Finde ich auch.
Sind spannende Duelle. Auch Italien-Bosnien.
In Bosnien. Wie die das Elfmeterschießen da gewinnen. Ja. In Wales. Wie bitter für die Iren, die 2-0 führen in Tschechien und im Elfmeterschießen ausscheiden.
Ja.
Aber weißt du, ich glaube, wer ganz souverän durchgeht? Schweden gegen Polen. Die Schweden, die ja eine Quali gespielt haben zum Vergessen, haben, ja, sich aber über den Sieg in der Europa Nations League C-Gruppe, ja, haben die sich für die Playoffs qualifiziert, haben den Trainer gewechselt, Potter für Thomasson, Gökeres trifft, dreifach. Die spielen morgen in Solna gegen die Polen. Also da würde ich mich festlegen, Schweden geht durch.
Ja, glaube ich auch.
Und da hat man sich so gewundert, warum geht Graham Potter dahin? Ja. Also der kann ja eigentlich nichts mehr holen und jetzt?
Ja, die haben da Isak noch, der verletzt ist in der Hinterhand. Ja. Die haben schon eigentlich eine gute Band, die,
ja,
Schweden.
Ja. Ne? Ja, ist eine gute Mannschaft, ja, gefährliche Mannschaft.
Vize-Weltmeister von 1958, wollen wir nicht vergessen. Ne? Und was sagt ihr, Tschechien gegen Dänemark? Würde ich leicht Dänemark favorisieren?
Ja. Ja, hundertprozentig.
Ja, was ist Italien morgen in Bosnien? Boah.
Italien ist in bestem Englisch unpredictable. Gleiches gilt für die Türken. Es kann alles passieren. Hm. Wenn ich mir durchgelesen habe, wie die Italiener vor diesem Halbfinalspiel drauf waren, wie Gattuso darüber berichtet hat, dass er nachts aufwacht und Stimmen ihn fragen, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Da weiß ich, dann zieht sie was zusammen.
Die Angst vor Ländern mit Nordirland schon 58 gestartet, Nordmazedonien, Nordkorea, die schauen sie von Middlesbrough. Das haben sie jetzt erstmal, den Nordfluch haben sie gebannt.
Den Nordfluch haben sie besiegt, ja. Jetzt gibt es ja da dieses verwegene Video, wo sie sich über ihren kommenden Gegner gefreut haben.
Die Marco war es und er sagt, Edin Dzeko ist mein Freund, ich habe mich für ihn gefreut. So. Und wer wären wir Italiener? Wir waren jetzt, sagt er, 12 Jahre nicht bei der WM. Was sollen wir hier einen Gegner unterschätzen?
Sie versuchen es einzufangen, ja, aber dieses Video läuft natürlich in Dauerschleife.
Ja. Die bosnische Tagesschau macht täglich damit auf.
Ja. Aber die Italiener haben einen guten Ruf in Bosnien, weil sie das erste große Fußballland war, das Mitte, Ende der 90er in Bosnien zu einem Länderspiel angetreten ist. Deshalb ist die Grundsympathie trotzdem immer noch da.
Ja. Und das bringt uns zur Geschichte.
Boah.
Hach.
Welche?
Hach. Hach.
Hach. Hach. Weißt du noch damals?
Dabei handelt es sich um eine Premiere.
1978.
Ciao. Also, okay, das ist von Volker Mertens aus Duisburg. Der hat uns diesen Videotext zukommen lassen.
Sensationell.
Sehr, sehr geil.
Also, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir suchen den 29. April. Welches Jahres?
Deutschland Handball-Weltmeister in Kopenhagen. Das kann ich nur dazu sagen, weil das habe ich zu Hause mit Papa natürlich geguckt.
Ja.
Kennt ihr nur die Geschichte? Ich fasse mich kurz. Ja. Im ganzen Turnier spielt Jimmy Waltke keine Sekunde. Ostwestfalen. Mhm. Sportlehrer von Didi Wöstorf. Du kennst ihn.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Und im Finale führen wir gegen die übermächtige Sowjetunion. Mhm. Führen wir mit einem oder zwei. Und dann bringt Vlado Stenzel, König Vlado, bringt Jimmy Waltke. Der macht drei Tore am Stück und dann holt er ihn wieder raus. Es wird knapp, aber wir beginnen 2019. Also das war 1978 und Krankel und die Schmach von Cordoba.
Gut, das ist natürlich,
genau. 78, ne? Perfekt gelöst. Ja. Also Volker, vielen, vielen Dank. Das sportliche Ereignis, was wir gesucht haben, wäre das 12:0 der Gladbacher gegen Dortmund. Fohlen im Dutzend billiger.
Ach so.
Okay.
Ah, okay.
Das hat der Volker uns mitgegeben. Ja. Aber
stimmt.
Gut. Ach, sehr gut.
Ja.
Gut. Sehr, sehr gut.
Ja.
Im Düsseldorfer Rheinstadion das 12:0.
Interessant, genau.
Der FC hat zeitgleich 5:0 im Volksparkstadion gewonnen, weil Kalli Thielen gesagt hat, wir kommen mit 30.000 Kölnern. Dann sind die ins Volksparkstadion von Millantor umgezogen. Und Hennis Weißweiler hat draußen immer wieder die Kölner angetrieben. Da haben die gedacht, am Platz, der ist ja nicht ganz dicht, was will der von uns? Weil der wusste halt, dass es da schon 10:0 steht oder sowas.
Chinesisches Horoskop,
ja. Und Sigmund Jähn aus der DDR, erster Deutscher im Weltall, ne?
Toll.
Was weiß Thomas Wagner nicht?
Aus der Community, sehr gut. Ja. Also wenn ihr sowas habt,
ja, geil. Ne?
Jederzeit, her damit.
Slidet euch
wirklich
hinein.
Also toll.
Top.
Top, top, top.
Die Wette.
Top. Top. Gibt es noch ein Schmittchen in der Woche?
Ich hätte einen.
Dann los.
Ich hätte.
Er wird jetzt fit, habe ich den
Eindruck. Ja, jetzt so langsam wacht er
abends.
Auf. Jetzt hat er einmal unter den Tisch gekotzt, jetzt wird er wach.
Schmittchen der Woche.
Oh, der König von Giesing, ja. Carsten Wettberg, ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren verstorben. Hat noch mit 80 Fußball gespielt. Absolute Löwenlegende. Und ich habe so ein paar Ausschnitte von ihm gesehen, wie er da mit seinem Regenschirm gejubelt hat. Ja, da ist mir so das Herz aufgegangen, weil das noch so ein richtiger Fußballmensch war. Der hat sein ganzes Leben dem Fußball untergeordnet, hat 51 Titel geholt im Amateursport. Ja. Ganz, ganz großer Sport. Ist leider verstorben, aber man kann ja trotzdem auch mal ihn ehren.
Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen, ich kann mich erinnern, als junger Kerl habe ich immer gelesen, 1860, das war damals ja schon so einerseits ein Kultclub, immer Chaos, und Carsten Wettberg, ne? Der hat dann die Löwen glücklich gemacht, hat die mal in die zweite Liga geführt und ist nie aus dem Bundesland Bayern als Trainer rausgekommen, trotzdem 51 Titel gewonnen. Also einer, der vergöttert wird von den Löwen-Fans. Ja. Ich glaube, er kann jetzt schön mit Werner Lorand, kann er schön diskutieren im Löwenhimmel.
Schön gesagt, im Löwenhimmel.
Toll.
Ja.
Toll.
Will nicht.
Gute Wahl, Timo.
Hey, Traditionsmannschaft auch lange noch trainiert von den Löwen.
Das Verrückte ist halt, dass man einfach einen Namen reinwirft und du weißt Schuhgröße, Geburtsdatum und jegliche Erfolge.
Das Lexikon.
Aber es bröckelt auch langsam so gedächtnismäßig.
Das glaube ich nicht. Da bist du ein medizinisches Wunder. Da bröckelt nichts. Lebenswandel am Arsch, aber es bröckelt nichts. Ab auf die Zebradecke. Werfen wir noch einmal die Angel aus Richtung kommendes Wochenende. Stuttgart-Dortmund ist das Topspiel.
Immer guter Fußball,
immer viele Tore. Das ist so, du hörst es und es klingelt so um 3-3.
Ja, genau
so. Aber es ist natürlich auch tabellarisch nicht unspannend. Mhm. Die Dortmunder, glaube ich, wenn sie das gewinnen, sind sicher in der Champions League, dann können auch die bösen Geister, die offensichtlich Niko Kovac in sich trägt, nicht mehr anders als zu sagen, so jetzt machen wir aber einen Haken dran. Mhm. auch an die Vizemeisterschaft, wobei Nico wird immer noch irgendwas finden, was er dann sagt, naja, wir müssen aber trotzdem und so. Das wird spektakulär. Sehr
interessant, auch Sonntag. Ich bin bei der Eintracht gegen den FC.
Wichtiges Spiel.
Wichtig für den FC vor allen Dingen. Ne?
Albert Riera habe ich jetzt gesehen beim Traditionsspiel. Der Liverpooler gegen Borussia Dortmund.
Ja. Wahrscheinlich noch der Asketist auf dem Platz.
Aber mit Abstand. Ja. Mit Abstand. Also nicht wie Thiago. Thiago war auch dabei. Thiago Alcantara. Mhm. Das ist nach wie vor, da habe ich nach wie vor das Gefühl, den könntest du bei jeder Bundesliga-Mannschaft auf den Platz stellen, er würde jeder Mannschaft helfen.
Ja.
So, aber Albert Riera, Respekt. Was haben wir noch? Die Bayern in Freiburg.
Freiburg, ja, genau.
Knacken sie in Freiburg die 100?
Nee, da noch nicht. Dann beim Heimspiel. Ich sag, zwei machen sie in Freiburg. Sie haben 97, ne?
97 haben sie, 101 ist der Rekord von 72.
Dann wichtig im Abstiegskampf, Sonntag Union gegen St. Pauli.
Wichtig. Man denkt ja, das sind so zwei Vereine, die eine gewisse Nähe zueinander haben. Stimmt aber gar nicht.
Nee, stimmt nicht. Mehr, ne?
Weil jeder auf seine Weise besonders ist.
Mein HSV gegen Augsburg.
Was haben wir Freitagabend?
Gar nichts.
Weil Karfreitag ist. So, es ist nämlich Ostern.
So.
Ostern steht vor der Tür, damit machen wir uns vom Acker. Wünschen euch eine gute Woche. Nachher Länderspiel gucken, mal gucken, ob die Hottakes aufgehen. Ich sage, UNDAF trifft. Du hast gesagt, selbst wenn UNDAF trifft,
kann ich nicht verstehen.
Kannst du nicht verstehen. Du kannst sowieso viel nicht verstehen. Rund um UNDAF.
Ja, UNDAF, nee, UNDAF. Das stimmt.
Ja. Nächsten Montag, Ostermontag, kommen wir wieder. Bist du da?
Nee. Ich bin auf der
Buschmann kommt von der Alm.
Pferderennbahn mit meinen Töchtern.
So soll das sein. Da Thomas beim Pferd, Buschmann hier, ich hier.
Buschmann auch nicht hier.
Buschmann auch nicht.
Nee, müssen wir mal
nur gucken. Wir zwei. Und dann knobeln wir. Dann kommt der prominente Gast im Sack. Wer es wird, werden wir sehen. Nächste Woche. Habt eine gute, sportlich bleibt. Bis zur nächsten.
Und tschüss. Ciao.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf. Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner.